deutsches Reiseradio und Podcast von der ITB und es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die wir hier vorstellen. Jetzt bin ich am Ausstellungsstand von Schweden und die wichtigste Frage, die zumindest Schwedenurlauber in Deutschland betrifft, die stelle ich an Sabine Klautsch von Visit Sweden, ist die große Frage, ob der diplomatische Konflikt mit der Schweiz denn inzwischen geklärt ist.
Sehr gute Frage. Wie viele ja vielleicht mitbekommen haben, haben wir also einen Stein ins Rollen gebracht bezüglich der doch häufiger auftretenden Verwechslung zwischen Schweden und der Schweiz, Sweden und Switzerland, was in vielen anderen Märkten noch außer von Deutschland immer wieder mal passiert. Präsidenten passiert es oder Fußballteams passiert es, dass hier und da auch mal die falsche Nationalhymne eingespielt wird. Und wir haben uns überlegt, es ist an der Zeit, doch endlich mal damit aufzuräumen und festzulegen, wer über was sprechen sollte, um beide Länder gut auseinanderzuhalten. So während also die Schweiz gerne von ihren Banken reden darf, reden wir lieber von Sandbänken. Und wenn die Schweiz über ihre Uhren sprechen möchte, sprechen wir lieber darüber, dass man sich bei uns oder dass man bei uns die Zeit vergessen kann. Lauter solche Beispiele haben wir also aufgeführt, haben alle schwedischen Officials, wie man so schön auf Englisch sagt, und auch Einwohner dazu aufgerufen, eine Petition zu unterschreiben sozusagen, dass das angestoßen wird, dass doch bitte die Linien klarer gezogen werden. Das hat zu einem weltweiten Medienecho geführt, unter anderem natürlich auch in den USA, wo es durchaus zu mehr Verwechslungen kommt als bei uns in Deutschland. Und das führte zu einem Schlagabtausch zwischen dem Schweizer und schwedischen Botschafter in der USA, die am Ende also dann den Staffelstab weitergegeben haben an andere Institutionen, doch bitte diesen Konflikt entsprechend zu lösen.
Finde ich toll, dass die Politik an dieser Stelle einsteigt, weil es ja jetzt nun logischerweise keine offizielle Stellungnahme des Staates und des Königreichs Schweden war gegenüber der Schweiz. Gab es denn da auch Reaktionen direkt aus der Schweiz?
Ja, also vor allem von den Einwohnern, muss man sagen, gab es sehr viele Reaktionen. Wir haben ganz viele Kommentare, vor allem im Social Media bekommen, über Schweizer, die das auch selber im Ausland erlebt haben, wenn sie weltweit gereist sind, dass sie mit Schweden verwechselt wurden. So, die sind sich dessen sehr bewusst und haben durchaus auch gute Vorschläge eingereicht, was man noch alles dazu beitragen könnte, um so ein bisschen die Länder besser voneinander zu unterscheiden. Im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, dass wir das alles mit einem zwinkernden Auge angeschoben haben. Und es geht uns vor allem darum zu sagen, dass wir einen anderen Luxus der natürlichen Art haben in Schweden.
Und jetzt reden wir natürlich auch über genau diesen anderen Luxus. Du kannst es dann sicherlich ergänzen, auch mit den entsprechenden Planungen und Neuerungen, die es in Schweden für das Jahr 2024 gibt. Schwedisches Gold habe ich aber irgendwo gelesen, Sandbänke und dann tauchen da noch andere Dinge auf, nämlich Rooftop-Bars, Nordlichter, Stille, das hatten wir schon und dann auch die Mode, die klang eben mal an. Das sind offensichtlich Schlagworte, die zwar in Schweden nicht ganz neu sind, aber wo es vielleicht eine Chance gibt, sie dem Touristen noch ein bisschen näher zu bringen.
Also wir haben natürlich versucht, Beispiele aufzuzeigen für Erlebnisse und Aktivitäten, die man auch als Reisender in Schweden einfach nacherleben kann. So, wenn wir über Nordlichter sprechen, das ist eine surreale Lichtshow, die wir von Natur aus in Schweden anbieten können, während die Schweiz zum Beispiel LSD erfunden hat, eine andere surreale Erfindung. Oder bei dem schwedischen Gold. Wir wissen natürlich, dass in der Schweiz viel Gold gelagert wird, sage ich mal, aus anderen Gründen. Wir haben das schwedische Gold aus dem Wald. Das sind dann zum Beispiel die Pfifferlinge oder die Moltebeeren, die einfach durch das Jedermannsrecht auf jedem frei zugänglich sind und zum Beispiel gesammelt und gepflückt werden können. So, wir haben wirklich viele Beispiele aufgeführt. Mit konkreten Reisegründen in Göteborg zum Beispiel entstehen wahnsinnig viele neue Hotels, die unfassbar tolle Rooftop-Bars anbieten, sowohl für die Locals als auch für Besucher. So, während man in der Schweiz sich in die Schlange stellt, um einen Mountaintop zu besuchen, würde man in Göteborg in der Zwischenzeit schon mit einem kühlen Getränk in einer Rooftop-Bar sitzen und auch dort die Aussicht genießen.
Und die ist gerade in Göteborg irgendwie aus dem 15., 20. Stock wahrscheinlich gar nicht so schlecht, zum Beispiel Richtung Hafen oder so.
Überhaupt nicht schlecht. Also die meisten Rooftop-Bars haben einen grandiosen Ausblick auf den Hafen und bei klarer Sicht auch wirklich bis in die vorgelagerte Inselwelt. So, das ist ein Erlebnis für sich, was man auf jeden Fall nicht verpassen sollte.
Wie schwierig ist es eigentlich jetzt beispielsweise solche Begriffe zu nehmen und Begrifflichkeiten, bei den Sandbänken, bei der Stille ist es ja auf der einen Seite für späten Fans wahrscheinlich nachvollziehbar, zu sagen, einfach irgendwo sitzen, gucken und es ist einfach still und nichts stört und die beste Art und Weise, wirklich in einem Urlaub zu entspannen.
Absolut. Wir machen ja regelmäßig auch Marktforschungsuntersuchungen und eine der größten Wünsche von deutschen Schwedenreisenden ist oder Leute, die überhaupt nach Schweden wollen, ist tatsächlich auf einem Baumstumpf sitzen und in die Luft gucken. Das ist ein Riesenwunsch, dass man einfach mitten in der Natur ist, alleine. Vielleicht kommt das auch ein bisschen aus den Astrid Lindgren-Filmen noch, wo das alles mit so einer Natürlichkeit dargestellt wurde. Aber einfach nur diese leicht zugängliche Natur zu genießen und zu entschleunigen, das ist ein Riesenwunsch von vielen deutschen Reisenden.
Und dann sind da ja noch die Nordlichter, die offensichtlich ja immer beliebter werden und immer mehr Gäste, wie ich gelesen und gehört habe, in Richtung Schwedisch-Lappland oder auch in die Provinz Norrbotten ziehen. Ist das ein neuer Trend, zumal das nicht nur im Sommer stattfindet, sondern dann, wenn man das negativ Vorurteil nimmt, in Schweden ist es immer nur dunkel und fürchterlich kalt. Gerade in dieser Zeit, wenn es tiefer Winter ist, die Leute ganz in den Norden.
Absolut, das gehört für viele zu den größten Reiseträumen, diese Nordlichter zu erleben. Gerade jetzt befinden wir uns in einem 11-jährigen Sonnenzyklus, der das Nordlicht wahrscheinlichste Jahr, ich weiß gar nicht, wie man das besser sagen soll, die höchste Wahrscheinlichkeit, Nordlichter zu sehen, ist in dieser Saison und in der kommenden Saison. Und das zieht nochmal extra mehr Leute in den hohen Norden, um das zu erleben. Nordlichter kann man natürlich von Natur aus nur im Winter sehen, weil es dunkel ist. Es gibt Nordlichter auch im Sommer, aber die sieht man nicht, weil wir da natürlich den ganzen Tag Sonne haben und somit die Nordlichter sich nicht zeigen können, für das menschliche Auge sozusagen. Aber es ist tatsächlich ein Naturphänomen, was wir auch in unseren Untersuchungen sehen, was sehr, sehr häufig von Deutschen gegoogelt wird. Also die Suchanfragen sind sehr in die Höhe geschossen für just Naturphänomene dieser Art.
Das sind die Naturphänomene. Auf der anderen Seite ist eine riesige Landschaft. Es sind tolle Nationalparks, es sind Flüsse, es gibt Wasserfälle und alle möglichen Dinge, die eigentlich das Herz erfreuen. Nun kennen wir ja alle auch Urlauber, die das ja ganz gerne sehen, aber am liebsten von der Terrasse ihres Vier-Sterne-Hotels. Und da gibt es ja nun einfach merkbare und fühlbare Unterschiede, wenn man in Nordschweden unterwegs ist. Das heißt, das zu erleben, bedingt auch gleichzeitig, dass man anders an seine Unterkunft, an seine Restaurants oder sonst irgendwie herankommt. Wie schafft ihr diese vermeintliche Kluft, nicht nur im Kopf halt bei den Leuten umzudrehen, damit sie sich darauf auch einlassen?
Oh, da arbeiten wir an ganz vielen Fronten. Erstmal unterstützen wir natürlich die Regionen vor Ort dabei, dass die Produkte entsprechend präsentieren zu können. Zum Beispiel nicht nur auf Schwedisch online anzubieten, sondern auch auf anderen Sprachen, damit sie überhaupt gefunden werden können von deutschen Reisenden. Gleichzeitig haben wir von der Regierung ein sehr, sehr großes Projekt in Auftrag gegeben bekommen, was Open Data näher beleuchten soll, dass die Regionen und die Anbieter mehr strukturierten Content online präsentieren, der über AI besser dargestellt werden kann, je nachdem, welche Suchanfragen man startet und so weiter. Also wir sind an vielen Fronten unterwegs. Aber es ist natürlich auch so, dass wir viele Anbieter haben, die wir gerne besonders hervorheben, wie zum Beispiel STF, das ist quasi Swedish Tourist Association. Man kann es ein bisschen vergleichen mit dem Deutschen Alpenverein. Und die haben über 250 Häuser in ganz Schweden, vor allem in Nordschweden, da ist ihr Ursprung. Die haben damals den Kungsleden, den Königswanderweg, angelegt mit entsprechenden Abständen Übernachtungshütten in unterschiedlichen Standards. Und da ist auch für die deutsche Zielgruppe alles dabei. Also von einem ganz normalen Youth Hostel über ausrangierte Jumbojets, Leuchttürme, Schiffe, die irgendwo liegen, aber eben auch wirklich gemütliche Unterkünfte für jeglichen Standard bis hin zu Hotelstandard in einem wirklich erschwinglichen Preisniveau. So das gibt es überall in Schweden. Und das können wir nur empfehlen, sich da zu informieren und eventuell eine solcher Unterkünfte zu wählen, die immer auch den Nachhaltigkeitsgedanken mit sich tragen und versuchen, die Natur in einem achtsamen und nachhaltigen Weg jedem, unabhängig vom Geldbeutel, zugänglich zu machen.
Ich glaube, was auch noch dazu gehört, ist das Bewusstsein, das mir mal in einer Autowerbung unterkam, wo ein deutscher Fußballtrainer den Spruch abließ, umparken im Kopf. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch bei Schwedenurlaub, wenn man Natur erleben will.
Absolut. Also man reist ja in andere Länder, um andere Kulturen kennenzulernen. Und so ist es auch in Schweden. Wir sind uns zwar sehr ähnlich, Deutschland und Schweden, aber dennoch gibt es natürlich auch Erlebnisse, auf die man sich da vor Ort einstellen muss und Erfahrungen, die ein bisschen anders sind als in Deutschland. Was aber immer der Fall ist, dass es einfach urgemütlich ist. Es ist immer sehr familienfreundlich und man fühlt sich, wenn man in diese Art von Unterkünfte kommt, immer, als ob man bei Freunden zu Hause ist. Das ist ganz besonders und das trifft auf alle Regionen in Schweden zu, dass man ein Teil der Familie werden kann, wenn man in diesen Unterkünften übernachtet.
Es ist eine gute Tradition, wenn wir hier auf der ITB zusammensitzen, dass wir uns dann immer eine Provinz noch herausgreifen. Und ich lege immer großen Wert darauf, vielleicht etwas über eine Region zu erfahren, in der ich selber noch gar nicht war. Und da wird uns jetzt Tatjana ein bisschen helfen. Du kommst aus Dalarna. Das ist relativ weit nördlich. Ich persönlich habe das noch nicht geschafft, so weit ich komme, was offensichtlich schade ist, weil das Pferd habe ich natürlich. Das ist auch weltberühmt. Das Pferd allein kann es ja noch nicht gewesen sein für Dalarna.
Das ist die Provinz Dalarna und
auch wichtig, Dalarna.
Dalarna.
Gut, also wir merken uns auf der ersten Silbe.
Genau, Dalarna, das stimmt. Nee, also da, wie Sie sagen, Dalarna ist ein wenig, nicht ganz in der Mitte von Schweden, ein wenig unterhalb. Und also wir sagen selber in Dalarna, dass das ist das authentische Schweden mit den ganzen Traditionen, die Kultur, die schwedische Kultur, die schwedische Tradition, all das gibt es in Dalarna. Und die Natur selbstverständlich, auch die verschiedenen Landschaften. Wir haben die Berge in Dalarna, wir haben die südlichste Sami-Dorf in Dalarna. Also die Ursprungsbevölkerung von Skandinavien und Seen, Täler. Es ist einfach ein Mini-Schweden, sagen wir so.
Und ich habe das Gefühl, je weiter nördlich, desto mehr Natur.
Oh ja, oh ja. Also im südlichen Teil von Dalarna ist es viel Industriegeschichte und dann in der Mitte von Dalarna ist es mehr, also viel Kultur um den Siljansee. Siljan ist der siebentgrößte See von Schweden. Und dann im nördlichen Teil, in den Bergen, dann ist es wirklich große Wälder. Da kann man den ganzen Tag alleine niemand treffen. Und das sind auch die Rentiere, das Wildlife. Und da ist ja auch der Nationalpark Fylefjället mit der höchsten Wasserfall von Schweden.
Also ich merke mir jetzt schon mal, je mehr Natur, desto mehr auch Bewegung. Und da kommen wir wieder zu einem Positivurteil zum Thema Schweden, was vielleicht den einen oder anderen verschreckt, nämlich Couch-Potatoes sind da falsch.
Keine Couch-Potatoes in Schweden, nein.
Nee, und das ist das, was mir so gefällt in Schweden, dass wir, die da wohnen, also egal, ob es Winter oder Sommer oder Herbst ist, dann wir sind immer in der Natur. Also im Sommer ist es ja viel mit Wandern, Fahrradfahren, es ist Paddeln, einfach ein Feuer machen und Würste grillieren oder so. Also man ist einfach immer draußen und auch im Winter haben wir wunderschöne Winteraktivitäten, wie selbstverständlich haben wir Skifahren, aber auch Langlaufen, Schlittschuhe. Eisbaden, Eisfischen, Hundeschlitten, Schneeschuhwanderungen, einfach den nordischen Winter erleben. Das ist wirklich schön.
Du hattest eben gesagt, Bergwerke gibt es viele im Süden von Dalarna und die rote Farbe, die so steht für schwedische Häuser, die kommt auch von dort und das hat eine ganz eigene Geschichte.
Das stimmt. Das ist die Kupfermine in Falun. Die war mal die Schatztruhe von Schweden und durch die Ausgrabung von der Kupfer, da gibt es ein Nebenprodukt und das gibt da die rote Farbe. von den schwedischen Häusern. Und es gibt ja auch genau neben das Bergwerk, also die Grube oder die Mine, da gibt es auch die Fabrik, wo man diese Farbe macht, für die Häuser zu malen.
Und wenn man die vielen schwedischen roten Häuser sieht, kann man sicher sein, die Farbe wird auch heute noch gemalt.
Ja, das stimmt. Und was auch gut ist, was man herausgefunden hat, ist, dass in diesem Nebenprodukt gibt es etwas, Mineralien und so, die das Holz schützt. Darum ist das, bemalt man sie auch mit dieser Farbe.
Also die schöne rote Farbe war ein schönes, wie hast du eben gesagt, Byproduct. Ja. Also das kam dann zusätzlich noch dazu. Bergwerke, da habe ich noch eine Frage. Erlebnis und Bewegung kommt zusammen mit Berg. Nun kann man sich das als Tourist natürlich nicht in arbeitenden Bergwerken einfach angucken. Aber ich habe gelesen, es gibt ein Erlebnisbergwerk. Was kann ich denn da erleben?
Das ist eine andere, also Mine, die hat man in den 60er Jahren geschlossen. Das war ein Eisenmine. In den 90er Jahren haben drei junge Männer ein Loch in den Boden entdeckt und die sind da reingegangen und da haben sie eine Mine gefunden, die mehrere Kilometer lang war und die haben das einfach immer mehr erforscht und jetzt haben sie da unten 80 Meter unter der Erde haben sie ein Via Ferrata gemacht. Also ein Kletterbahn mit Ziplines und Brücken und so weiter. Und was sie auch vor 2 Jahren gemacht haben, ist eine Sauna, 80 Meter unter der Erde. Da unten in der Mine hat man auch Seen, die beleuchtet sind. Und da geht man einfach direkt vom Sauna, da geht man in einen von diesen Seen rein.
Ist das nur für Leute, die keine Platzangst haben? Weil es gibt ja sicherlich Menschen, die sagen, die brauchen gar keine Sauna, die schwitzen schon, wenn sie sich vorstellen, dass sie dort rein müssen.
Ja, also es ist nicht so, dass die Gänge da unten sehr eng sind. Es sind ja große Räume. Ich bin 3-mal da unten gewesen. Also jedes Mal bin ich blown away. Es ist so fantastisch und man hat ja immer einen Führer dabei, einen Guide dabei und die erzählen alles und man hat ja, die Sicherheit ist auch groß, also da würde ich auch für Klaustrophobiker würde das auch etwas sein.
Also auf jeden Fall ausprobieren. Bei uns auf der Homepage gibt es dann auch den passenden Link dazu. Und dann könnt ihr euch immer schon mal überlegen, ob das jetzt genau dafür gut ist. Wer sich bewegt, der muss nicht nur, sondern der will auch essen. Da bewegt sich in Dalarna vieles zwischen Bier, Senf und Knäckebrot. Aber es gibt sicherlich noch viel, viel mehr, das sich auch mit einer Marke manifestiert hat, die ihr gegründet habt, nämlich Taste of Dalarna. Was steckt dahinter?
Wir haben ja eine sehr ausgebreitete lokale Essenskultur. Was ich schön finde in Dalarna ist, dass wir haben so Mikrobrauereien zum Beispiel. Wir haben Käsereien. Und also das sind so kleine Produzenten, wo sehr mit Liebe gemacht wird. Also es gibt auch Konfitüre, wo gemacht wird und man kann auch als Besucher kann man auch selber ein Teil davon sein. Man kann zum Beispiel dabei sein, Knäckebrot zu backen oder die typischen schwedischen Zimtschnecken oder das typische Dalarna Fladenbrot in einer Backstube mit Holz erwärmt. Und man kann einfach selber auch etwas machen von diesem Essenskultur.
Über die südlichste Gelegenheit der Sami-Kultur haben wir schon ein bisschen geredet. Die Sami sind ja nun ein besonderes Volk und sie haben in Schweden auch ganz besondere eigene Rechte und auch eigene Ländereien. Und was früher ja fast so war, dass die eigentlich keinen festen Wohnsitz hatten, sondern ihre Zelte dabei hatten, mit Rentieren unterwegs waren, also wirklich nomadisch unterwegs sind. Das hat sich ja heute verändert. Viele Sami haben ja ihre festen Häuser und Wohnungen, sind aber dann im Sommer trotzdem irgendwie mit den Tieren unterwegs. Ist das in Dala, weil du sagst, südlichste Gelegenheit schon ähnlich oder sind das jetzt diejenigen, die schon fast wirklich einen komplett festen Wohnsitz angenommen haben?
Also die Samis, die wohnen so wie wir anderen in Häuser und was der Unterschied ist einfach, die haben ja auch ihre Rentiere, die sie dann zum Teil das Jahr über folgen. Die planen mit den Rentieren, wo die Rentiere sind, was die brauchen und so weiter. Aber es gibt dann auch Samis, die haben dann Erlebnisse, also samische Erlebnisse für Besucher, dass man kann helfen, die Rentiere zu füttern. In Dalarna jedenfalls kann man mit den Rentieren wandern gehen. Man kann übernachten in ein typisches samisches Tipi-Zelt oder samisches Essen. Das ist ja auch sehr, sehr viel Rentierfleisch selbstverständlich. Nur das Storytelling von den Samis ist sehr, sehr interessant über die samische Kultur. Und dann haben sie auch das spezielle Singen, Joik. Das ist wunderschön.
Für all diejenigen, die jetzt sagen, da bin ich jetzt ganz neugierig geworden, empfehle ich so ganz nebenbei die vielen Podcasts aus dem letzten Jahr, die ich mit Bernadette aufgenommen habe, die ja nun wegen der 8 samischen Jahreszeiten in Nordschweden war. Und wir haben uns ja immer, wenn eine neue Jahreszeit begann, immer irgendwie mal wieder drüber unterhalten. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Informationen. Das Wichtigste vielleicht zum Schluss, ganz praktisch, wenn ich nach Dalarna fahren will und Urlaub machen will. Einmal, wie komme ich hin? Wie weit ist das? Und wie bewegt man sich fort? Wahrscheinlich ist es doch in einer weniger dicht besiedelten Umgebung, wenn ich Urlaub mache, das Einfachste. Ich habe das Auto dabei, nehme es über die Fähre mit und bewege mich dann fort.
Ja, selbstverständlich gibt es die Möglichkeit, mit dem eigenen Auto nach Dalarna zu kommen. Sonst kann man ja auch nach Stockholm fliegen und dann von da aus ein Mietauto nehmen. Oder man nimmt den Zug nach Dalarna und von da nimmt man dann ein Mietauto. Der Zug ist ungefähr von Stockholm bis Falun, ist es so 2,5 Stunden. Und dann kann man eben von Falun zum Beispiel ein Mietauto haben und Dalarna erkunden. Selbstverständlich gibt es auch Reiseveranstalter, die Busreisen organisieren. Aber ich würde sagen, das wäre Fly and Drive nach Stockholm oder von Stockholm aus mit dem Auto nach Dalarna oder dem Zug.
Und es gibt sicherlich auch eine Website, wo man dann also noch nachschauen kann, wo kann ich übernachten, welche Übernachtungsmöglichkeiten gibt es. Über die Bandbreite haben wir ja eben jetzt schon ein bisschen gesprochen, wenn man in der Natur unterwegs ist. Das hängt dann ja, glaube ich, auch von den Ansprüchen der einzelnen Menschen ab. Die Website vielleicht zum Schluss, typisch Dalarna, abgesehen jetzt von visitsweden.de, weil dort kann man viele Sachen dann auch schon mal in Deutsch nachlesen.
Die Webseite für Dalarna ist visitdalarna.se/en, die englische. Es gibt auch eine deutsche Informationsseite über die wichtigsten Sachen von Dalarna auf Deutsch. Und die ist dann visitdalarna.eu/de.
Also, das klang kompliziert, aber da hilft einfach nur das Klicken auf unsere Website deutsches-reiseradio.com und da sind alle Links und da kann man dann vollautomatisch seinen Urlaub dann auch schon buchen. Ich danke euch beiden und ja, bis zum nächsten Jahr spätestens.
Vielen Dank auch und willkommen in Schweden und in Dalarna.
Ja, willkommen nach Dalarna. Dankeschön.
Abschlusswunsch zum Tage, abonniert doch bitte unsere Website mit Fotos, Links und Zusatzinfos und die Podcasts direkt bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr. RSS Feed auf der Website geht natürlich auch. Infos über neue Stories gibt's regelmäßig bei Facebook, Insta, X und auch sonst in der Social Media Landschaft. Hey, hey und tschüss.